Hier sind Barons Hill und Tad Spencer. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
Herzlich willkommen zu unserem League of Legends Einsteiger-Podcast.
Genau, heute geht es nur um League of Legends und WoW. Time Dungeons sind jetzt live. Es war ein sehr... Also, ich meine, was halt schon krass war, muss man ja einfach sagen, ne? Erstes Dungeon gleich Todesminen. Das hatte schon sehr emotionale... Das war schon sehr emotional.
Ja, wir machen ja, sag mal, bis wann geht, also wir machen ja bis in die Jetztzeit sozusagen, ne?
Ja, wenn alles gut geht, wenn es alles gut geht, dann sind wir dieses Jahr durch. Warte mal, 99, 2009, 2019, 30, 36 Wochen haben wir noch. So, 36 Wochen, das heißt, im November sind wir durch.
Ja, aber worauf ich hinaus wollte war, das heißt, wir reden dann ja auch noch über den Release von WoW und von League of Legends.
Ja, klar. Vor allem, was lustig ist, wenn wir bei 2025 angekommen sind, wir machen einfach weiter. 2026, 2027 und predikten, was so alles passieren wird.
Ja.
Das wird so gut.
Ja, gut, aber was kommen wir erstmal dazu, was diese Woche passiert ist?
Oh, diese Woche richtig Drama. Richtig Drama. Also erstmal das Positive, die israelischen Geiseln sind am befreit werden.
Sind am freigelassen werden.
Das ist halt so, ich habe das jetzt erst gerafft. Ich dachte, die haben so einen Austausch gemacht, haben so gesagt, so, okay, hier sind die 100 Geisel. Nee, ist aber gar nicht so. Sondern das kommt, und das ist jetzt ein bisschen makaber, es kommt mir so vor, als wenn sie die erst suchen müssen, weil es kommen mal 3, dann mal 9, dann mal wieder 5. Also es ist so jeden Tag so ein bisschen. Und ja, es sind jetzt noch 79 Geisel in den Fängen der Hamas. Was bedeutet, wenn die so weitermachen, sind die ähnlich wie unser Podcast, im November alle frei.
Ja.
Und dann noch eine Sache, und dann bin ich auch fertig dazu. Was ich aber auch krass finde, ist, es kommen, werden 3 Israeli oder 3 israelische Geisel freigelassen und dafür werden 150 Hamas-Leute freigelassen.
Mhm.
Und das jetzt schon zweimal.
Ja, das also dafür gibt es auch in Israel und glaube sonst wo auch teilweise sehr kritische Stimmen, aber es ist nicht unüblich, glaube ich. Also es gab auch schon mal einen Extremfall, das habe ich mal in einem Podcast gehört, jetzt vor ein paar Wochen, da wurde ein israelischer Soldat ausgetauscht gegen, ich glaube, knapp 1000 Palästinenser, die halt auf israelischer Seite gefangen waren und so. Also die Hamas hat da immer, also das ist immer so ein komisches Verhältnis.
Komisch. Sonst haben wir noch, was haben wir noch diese Woche? Politisch. Politisch diese Woche richtig krass.
Merz. Friedrich Merz ist Best Friend mit der AfD. Es geht drunter und drüber in der ganzen politischen Diskussion. Ich habe meine Wahlunterlagen zugeschickt bekommen und
ich habe sie wieder direkt zurückgeschickt. Ich habe gesagt,
hier könnte jemand anrufen.
Ja. Aber zu der Märzfrage im Februar. Also, was ich verstehe, ist, dass die Leute es anprangern, dass er das gemacht hat, mit Hinblick darauf, dass er es durchkriegt aufgrund der Stimmen der AfD. Das verstehe ich. Aber es haben ja nicht nur die AfD im ersten Step dafür gestimmt, sondern ja auch Bündnis Sahra Wagenknecht, aber die FDP auf jeden Fall. Und jetzt ist, also ich verstehe alle, die entsetzt darüber sind, dass es so ausgelegt wird, dass er die AfD sozusagen akzeptiert hat, um sein Gesetz durchzubringen oder um diesen Gesetzentwurf durchzubringen. Ich habe dazu aber eine Frage, wo du mir bestimmt eine sehr gute Antwort geben kannst. Wenn ein Gesetz zur Abstimmung bereit steht, sollte man dann im Sinne des Volkes und unabhängig der Parteizugehörigkeit abstimmen? Oder sollte man die Befindlichkeiten der Parteien vor dem, nennen wir es jetzt mal, Wohl des Volkes quasi stellen?
Na, also ich würde sagen, grundsätzlich sollte man natürlich für die Sachen abstimmen, von denen man inhaltlich überzeugt ist. So, und erstmal keine Rücksicht darauf nehmen, wer vielleicht noch dafür abstimmt.
Okay, weil so sehe ich das auch. Ich sehe das halt so, unabhängig davon, welche Partei wofür gestimmt hat. Erstmal geht es darum, dass ein Gesetz auf den Tisch kommt. Man bewertet, bin ich dafür oder bin ich dagegen, im Sinne des Volkes. So. Und jetzt habe ich nämlich mit dieser gesamten Situation zwei Probleme. Das erste Problem, was ich habe, dass Leute dagegen gestimmt haben, weil es sozusagen wie ein Wahlinstrument eingesetzt wurde, die also kategorisch gesagt haben, nein, wir stimmen nicht dafür, weil das ist ja nur ein Instrument, um in der Wahl noch Punkte zu machen, bla 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 bla. Und jetzt Leute sozusagen, dass quasi Leute dafür gestimmt haben, das wird angeprangert, obwohl, glaube ich, es muss ja etwas passieren. Es muss ja etwas passieren, und ob das jetzt der richtige Gesetzentwurf ist, ist ja erstmal das eine. Aber dass diese Abstimmung gemacht worden ist, war ja nötig.
Ja, ich sehe es ein bisschen anders, weil, also klar, ich meine, jeder Mord, der passiert, ist natürlich schrecklich, und man sollte sich immer darüber Gedanken machen, wenn sowas passiert, wie kann man es in Zukunft verhindern? So. Das, was man, finde ich, berechtigterweise an Merz jetzt kritisieren kann, ist, dass er diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal Zirkus, bisschen abfällig, ja, aber es veranstaltet in dem Wissen, dass es sowieso zu nichts führt. Ja. Also es gab ja zwei Dinge. Es gab ja einmal diesen Entschließungsantrag, der sowieso im Grunde genommen scheißegal ist. Da könntest du auch einfach eine Pressemitteilung rausgeben und sagen, wir fordern von der Regierung diese 8 Dinge, und dann wäre das dasselbe, weil es hat sozusagen...
Es hat kein Gewicht.
Genau, es resultiert daraus nichts. Mhm. Die Regierung kann dann sagen, ja okay, schön, haben wir zur Kenntnis genommen, alles klar, was ist der nächste Punkt? So. Und dann gab es ja 2 Tage später oder so eben diesen Gesetzentwurf. Das ist natürlich jetzt schon so ein bisschen gehaltvoller, aber wie wir ja alle wissen und wie Friedrich Merz am allerbesten weiß, ist in 3 Wochen Wahl. Und wie er auch weiß, müssen Gesetze in Deutschland nicht nur im Parlament beschlossen werden, sondern auch vom Bundesrat.
Genau, also in den Ländern.
Genau, abgesegnet werden. Und da wäre das 100%ig durchgerasselt, weil es zum Beispiel ja Landesregierungen gibt, wo die Grünen beteiligt sind, und die hätten safe dagegen gestimmt. Und es gibt sozusagen die Regel, wenn ein Koalitionsmitglied auf Landesebene dagegen ist, dann wird sich enthalten. So, und eine Enthaltung im Bundesrat gilt als Nein-Stimme. Also dieses Gesetz wäre im Bundesrat never ever durchgekommen. Und dementsprechend hat auch Friedrich Merz gewusst, das ist im Grunde genommen alles, was ich hier jetzt mache, kann ich sagen, und ich kann da eine riesen Show draus machen, aber passieren wird gar nichts. Und ganz abgesehen davon, also ich teile absolut die Erkenntnis, oder dass man sagt, okay, wir müssen an bestimmten Dingen was ändern, aber eben nicht an sowas wie, ja, es darf jetzt hier erstmal niemand mehr reinkommen, weil in der Praxis kriegst du das sowieso nicht umgesetzt. Klar kannst du hingehen und zur Bundespolizei sagen, so, kontrolliert bitte jeden, der am Grenzübergang über die Grenze will. Okay, dann viel Spaß bei, am nächsten Tag hast du 500 Kilometer lange Staus vor Deutschlands Grenzen. So, weil, ich meine, wir sind alle schon über Grenzübergänge innerhalb von Europa gefahren. Und es ist ja nicht so, dass an großen Grenzübergängen da niemand steht, So, natürlich stehen da Grenzbeamte und machen sozusagen stichprobenmäßig ihre Kontrollen. Ja, aber wenn jetzt wirklich jedes Auto kontrolliert werden soll, und ganz abgesehen davon gibt es ja auch Grenzen, also du kannst ja auch Grenzen übertreten, wo du nicht am Grenzübergang vorbeikommst und sagst, hallo, hier bin ich. Also die Grenze zwischen Frankreich und Deutschland oder zwischen Belgien und Deutschland besteht aus hunderten Kilometern nichts. So, dann latschen Leute halt einfach da über die Grenze, weißt du? Das ist ja kein, woran hapert es in der Asylpolitik oder auch in der Integration? Ja, das ganze System ist überfordert und so Dinge wie, ja, da läuft jemand rum, der ist schon 8-mal irgendwo auffällig geworden und dann war der eigentlich auch schon mal irgendwie im Gefängnis, dann ist er wieder freigekommen und dann begeht er so eine krasse Tat, ist ja nicht, das verhinderst du ja nicht mit, es kommt niemand mehr rein, sondern das würdest du damit verhindern, dass du einfach mal so Asylbehörden oder wie auch immer dann das Ding heißt, mit doppelt so viel Leuten ausstattest. Also die Forderung von Merz hätte eigentlich sein müssen, so, ich will, statt jetzt 100 Milliarden für die Bundeswehr auszugeben, will ich davon bitte 20 Milliarden haben, damit wir in den Asylämtern oder wie auch immer die Behörden heißen, die sich darum kümmern, überall 10 neue Leute einstellen. Damit sowas besser kontrolliert werden kann, damit wir brauchen bessere Software, bessere Technik. Der Typ ist ja nicht gestern über die Grenze gekommen und hat sich dann gedacht, okay, jetzt begehe ich hier einen Mord, sondern dass alle diese Fälle, um die es jetzt auch in den letzten Monaten ging, waren ja überall welche, fast überall, wo man sagt, ja, das waren Leute, die waren schon lange da, dann hat man die aus den Augen verloren oder da sollte jemand abgeschoben werden, dann war der nicht da und danach ist einfach niemand mehr hingegangen. So, das ist ja alles im Grunde genommen, wenn du so willst, Behördenversagen, ohne dass ich das jetzt den konkreten Leuten in den Behörden vorwerfen will, weil ich glaube schon, dass die krass überfordert sind, weil wenn da ein paar hunderttausend Leute im Jahr kommen, weil die schon hier sind, aber ich weiß nicht, dieses Jahr, wir machen jetzt alle Grenzen dicht und niemand wird mehr reingelassen, finde ich halt einfach den falschen.
Ja, was mich so ein bisschen stört ist, also ich in meiner naiven Vorstellung, da hat jetzt jemand, und das ist eigentlich egal, wer das ist, hat jetzt jemand eine Idee, hat gesagt, so, das würde ich gerne machen. Und jetzt stelle ich mir eigentlich in meiner naiven Vorstellung vor, dass man jetzt sagt, so, okay, pass auf, ist ein bisschen krass, ne? Ja, wäre so vielleicht nicht das Optimum, aber wäre eine Lösung. Und man versucht sozusagen eine Lösung gemeinsam hervorzurufen, weil das ist das Naive, was ich habe. Hier geht es ja nicht darum, hier geht es tatsächlich um das Land. So, und das Land hat gerade ein Problem und braucht dafür eine Lösung. Ich glaube auch nicht, dass es die Lösung war, die da vorgeschlagen worden ist, aber man muss sich doch mal an einen Tisch setzen und muss sagen, so, jetzt lass mal fürs Land eine Lösung machen, die auch funktioniert. Und dann kann es ja zum Beispiel sein, okay, wir nehmen an den Schwerpunktgrenzen, nehmen wir Kontrollen vor, wir stellen mehr Leute ein in den Asyleinreise, wie auch immer die heißen, aber hier geht's darum, hier macht einer was und die einen sagen nö, die anderen sagen ja, und jetzt passiert erstmal nichts. So, also, das ist halt das, wo ich sage, das ist doch nicht ja. Ihr Job ist es, Deutschland zu verwalten, Deutschland zu lenken, Deutschland weiterzuentwickeln, Deutschland in eine Richtung zu bringen, aber das passiert nicht mehr.
Ja, okay, aber es passiert ja auch schon seit 10 Jahren nicht.
So, das stimmt.
Das große, ne, also Merkels, wir schaffen das und so weiter, der große, ich meine, das war wann? 2015, oder?
2017? Ja, 2015, glaube ich.
So, also, ne, das Problem ist ja schon ein bisschen älter und alle von den Typen, meistens sind es ja Typen, die jetzt da irgendwie eine Show abziehen, waren ja irgendwie entweder damals schon oder waren seitdem ja am Drücker. Weißt du, die hätten ja alle in den letzten 10 Jahren schon mal irgendwas organisieren können, aber haben sie nicht. Und ja, natürlich hast du recht, dass das frustrierend ist, dass man jetzt in so einer Situation ist, dass irgendwas passiert, jemand macht einen Vorschlag und am Ende kommt jetzt doch nichts dabei raus. Nur, das ist auch wiederum, ich finde, man, also für mich ist schon da jetzt irgendwie Friedrich Merz der Dumme, weil nochmal, er hat das jetzt so ein bisschen ohne Not, weil man konnte sich das eigentlich denken, dass gerade auch jetzt in so einer Wahlkampfphase dann nichts rauskommt. Ja, und das kann man jetzt 10-mal scheiße finden, dass man sagt, ja, eigentlich müssten die sich auch ums Land kümmern und dann ist jetzt mal eben 2 Wochen kein Wahlkampf, sondern wir setzen uns hin und organisieren irgendwas.
Aber so, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber hätte das nicht dazu geführt, dass die Leute eventuell auch einen total positiven Blick bekommen würden, wenn man sich da ein bisschen, wenn man gesagt hat, okay, wir lösen das jetzt. Also, weißt du?
Ja, vor allen Dingen, und das, also das wollte ich jetzt eben noch anfügen, weil das, was jetzt passiert, ist ja nur umso mehr wieder, dass es sozusagen der AfD Leute in die Arme spült, ne? Weil jetzt Leute zu Hause sitzen, im Grunde genommen genau wie du, und sagen, Alter, sind die bescheuert, wieso kriegen die da nichts auf die Kette? So.
Ja.
Das ist ja das Dramatische. Und ja, klar, hätte es vielleicht auch sozusagen einen positiven Effekt gehabt für die, die dann was zustande bekommen hätten oder zumindest den Willen gezeigt hätten, was zu organisieren. Aber weiß nicht, da muss man leider, glaube ich, so frustrierend das ist, sagen, ja, so funktioniert das, so funktioniert die Politik halt leider einfach nicht. Oder die Politikerinnen, ich weiß es nicht. Weil ich meine, wir reden jetzt über dieses Asylthema. Es gibt ja, also mir würden wahrscheinlich jetzt 10 Punkte einfallen, wo ich sage, da ist es genauso bescheuert. Ja, das ganze, also die ganze Klimapolitik und so weiter, wo du ja auch sagst, Leute, seid ihr behämmert? So, ihr müsst mal Gas geben, wir müssen mal hier jetzt irgendwie vorwärts kommen. Stattdessen labern die sich halt gegenseitig die Taschen voll. Ja, das ist, ich weiß es auch nicht.
Ich finde es schwierig, auf jeden Fall.
Ja, es ist mega schwierig, aber das sind halt nun mal die Leute, die wir gewählt haben. Also das, aber das haben wir ja letztes Mal schon gesagt und das kann man jetzt, also je näher die Wahl rückt und jetzt auch dieses ganze Theater, was es diese Woche gab, ich finde es echt schwierig, wem von denen, und ich meine, ich bin gestern hier irgendwie in Hamburg zur Demo gelaufen, um gegen AfD und rechts und so weiter zu demonstrieren, weil das ist halt für mich keine Alternative, aber wen willst du wählen von denen, Fredels, die da jetzt gerade?
Ja, das ist richtig nervig.
Bei wem sagst du jetzt, jo, ihr habt es jetzt gerade richtig geil gemacht. Ihr seid nächstes Mal, für die nächsten 4 Jahre seid ihr meine Gang. Also, ich sehe da niemanden.
Nee, ist auch echt schwierig. Hätte der Wüst mal doch machen sollen. Wäre alles gut gewesen.
Ja, Mutti muss wieder kommen einfach.
Ja.
Wobei, nee, das ist jetzt, das stimmt nicht. Das, weil die halt wirklich sehr, also, die hat wahnsinnig viel verbockt in ihrer Zeit. Also verbockt im Sinne von, die hat einfach so viele Themen liegen gelassen und nicht behandelt. Das ist nämlich die ganze Scheiße, die uns jetzt auf die Füße fällt. Und da ist noch das ganze Asylding meiner Meinung nach mit das kleinste Problem.
Hey, wir werden zu Politik-Podcast. Wir haben 18 Minuten über Politik geredet. Lass mal schnell in 1989 reintauchen.
Aber 89 müsste ja irgendwie auch ein sehr politisches Jahr sein, oder? Da müsste es ja...
Bestimmt. So, 1989 geht richtig krass los mit der neuen Ernennung des breitblättrigen Knabenkrauts Orchidee des Jahres und hat ansonsten noch ein paar andere richtig Popkultur-Banger rausgehauen. So, George H.W. Bush, nicht zu verwechseln mit seinem Sohn George W. Bush, wird US-Präsident. So wie sein Sohn später auch noch. Ach, das waren noch Zeiten, wo man sich dachte, dass es kaum noch schlimmer werden könnte bei republikanischen US-Präsidenten. Aber damals waren wir ja alle auch noch jung und naiv.
Ja.
Ja, den habe ich gar nicht auf dem Schirm.
George Bush?
Nee, den Vater Bush. Also ja. Den George Bush, ja, aber... Den George H. Bush, H.W. Bush, nein.
Ah, doch, also George Bush, der war schon früher so, also ich kann mich schon erinnern, jetzt bestimmt nicht zum Anfang seiner Amtszeit, aber so, naja, so Irakkrieg und so hat er doch auch angezettelt. Also der war schon so ein Feindbild für mich.
Okay.
Fand ich nicht gut.
Nee, also ich auch nicht, aber ich habe jetzt nichts Schlimmes mit dem in Erinnerung. Ich fand seinen Sohn halt viel schlimmer.
Ja, der war halt, der hat halt immer noch ein bisschen bräsiger geguckt irgendwie. Also ich glaube, der George Bush Senior, ja, also von dem hat man jetzt damals nicht irgendwie gedacht, der ist vielleicht ein bisschen nicht so schlau oder so. Aber der hat halt Sachen gemacht, gerade so außenpolitisch, naja, so typisch Amerika irgendwie. Schon so ein bisschen Trump-mäßig auch, aber eben smarter. Aber der hat schon ähnlich auch Leute gegen sich aufgebracht, würde ich sagen. Und ich glaube, danach kam ja Clinton, ne?
Ich glaube, ja.
Der hat dann erstmal...
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ja.
Den angefangen. Das hätte George Bush niemals gemacht.
Ja. Das stimmt.
Oder zumindest hätte er besser dafür gesorgt, dass es nicht rauskommt.
Der ist smarter gemacht. So, in einer rollenden Protestwelle mit rund 18.000 Fahrzeugen machten Berliner am 3. Juni ihren Unmut über das vom rot-grünen Senat unter Walter Momper verhängte Tempolimit 100 auf der AWUS-Luft. Dabei kamen über 100.000 Unterschriften zusammen. Kein Wunder, schließlich war die AWUS als einzig völlig limitfreie Autobahn in West-Berlin das Paradies für alle Tempo-Fans. Haben wir immer noch. Nee, jetzt haben wir mittlerweile 80.
Ey, ich finde das so krass, ne? Man kann sich das irgendwie nicht mehr vorstellen, finde ich. Wir hatten auch schon mal so dieses Thema Gurtpflicht und so, dass Leute das so auf die Palme bringt, ne? Und damals auch schon, ich meine, du kennst dich ja in Berlin deutlich besser aus, aber die, ich meine, die geht doch schon so mitten durch die Stadt, oder nicht?
Ja, genau.
Und ich meine, da einfach so unbegrenzt mit 250 lang zu ballern, das weiß ich nicht, ey. Ist schon irgendwie auch eine komische. Ist schon irgendwie auch so ein komischer Wunsch, finde ich.
Ja, also es ist, ja, und es ist, also als ich nach Berlin gekommen bin, hatte ich noch einen Chevy Pickup mit Big Block und so, das volle Programm. Und da bin ich immer über die AWUS gefahren, also über die Stadtautobahn, weil die hat so geile Tunnel. Und in den Tunneln habe ich dann ein bisschen gerührt mit meinem Auto. Das fand ich schon ziemlich geil. Aber ja, diese Tempolimit-Geschichte war, also ja, das kann man, aber das ist auch so krass, dass man regt sich auch immer drüber auf. Also ich finde, ich fahre irgendwo lang und denk dann so, wieso ist jetzt hier Tempolimit? Es ist nichts los, es ist mitten in der Nacht und bla bla bla. Aber ich kann mir schon, also was ich halt krass finde, ist, wie viele Leute sich mobilisieren lassen oder mobilisieren konnten, um irgendwie 100.000 Unterschriften zu bekommen, um gegen diese, weil du fährst ja auch nicht lang über diese Autobahn. Du fährst rauf und fährst in drei Autobahnabfahrten runter wieder, weil du das halt einfach genutzt, um ja schneller zu sein. Und du bist ja immer noch schneller. Also aber 100.000 Unterschriften finde ich schon krass.
Ja.
Völlig irre.
Ja, die Deutschen und die Autoren.
Ja, und das Tempolimit. Am 1. Oktober fahren erste Sonderzüge mit DDR-Flüchtlingen aus der deutschen Botschaft in Prag von Prag über das Gebiet der DDR nach Hof in Bayern. Fabian Döhler begrüßte alle persönlich mit ein paar Sneakers und zwei Burrata. Am 3. November gestattete die DDR dann all ihren Bürgern die sofortige Ausreise nach Deutschland und die damit endgültig begonnene deutsche Einheit wird uns in den kommenden Jahren noch häufiger beschäftigen. 89, ja.
Wieso Fabian Döhler?
Weil der in Hof wohnt.
Ach so.
Der hat die alle begrüßt.
Zwei Burrata vor Ding. So schön schon so angetrocknet.
Nee, der hatte so einen Eimer, da lagen die alle drin und dann wieder zwei Burrata
schön
gekriegt.
Schön in der Wolke.
Ja, genau. Ich habe das mit den Bildern in der Botschaft in Prag zumindest im Hinterkopf. Das war ein großes Thema. Aber auch wie krass, dass quasi nach Deutschland gefahren sind, aber über die DDR. Also das war ja nicht smart.
Ja, es war wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen die Bedingungen, oder? Ich war halt, keine Ahnung. Hab das jetzt geografisch gerade nicht so im Kopf, welche anderen Routen es da vielleicht noch gegeben hätte. Aber naja, klar, ich meine, ey, das war das Riesenthema zu der Zeit. Ne? Und das war ja auch, ich meine, das haben sich ja ständig, fast täglich irgendwie neue Sachen ergeben. Ich weiß, dass ich auch, war da die Wiedervereinigung schon vollzogen? Ich glaube fast nicht. Da war ich, aber die Grenzen waren irgendwie schon so offen. Und da war ich mit der Schule. Ich war mit der Schule, da haben wir so eine Art Austausch gemacht. Da waren wir nämlich in Schwerin, glaube ich. Und das war wirklich noch so eine völlig andere Welt. Also so, ja. Aber naja, klar, war jeden Tag irgendwie was im Fernsehen. Und
Genscher war, glaube ich, Genscher war der Außenminister.
Ja, da gibt es ja genau
diese. Der dann auf dem Balkon von der Botschaft gesagt hat, ihr dürft alle nach Hause.
Ja, und vorher diese berühmte Pressekonferenz mit, wie hieß der nochmal, der, war das Mielke?
Der hieß nicht mit Krenz, war das nicht Egon Krenz?
Nee.
Klar war das Egon Krenz. Egon Krenz war der Nachfolger von
Honecker. Aber das war nicht der, die Pressekonferenz. Naja, der halt gesagt hat, so, ja, ich glaube, ab sofort und so.
Ach so, ja, das war Mielke. Der gesagt hat, so, und jetzt dürft ihr alle ausreisen, als die Mauer gefallen ist. Das müsste Mielke gewesen sein. Meine mich daran zu erinnern.
Nee, Schabowski.
Schabowski?
Ja, nein, Mielke war ja dieser Stasi-Typ.
Ach so.
Mielke war doch der Stasi-Chef.
Hey, wie dumm und unwissend wir einfach waren
damals. Ich hab's gegoogelt jetzt, weil mir ist der Name gar nicht eingefallen. Aber naja, jedenfalls, das hat das Ganze ja so ein bisschen ins Rollen gebracht und ja, ach, keine Ahnung. Ich war auch kurz danach in Berlin, hab mir da noch Stücke aus der Mauer rausgeklopft und so. Aber die habe ich heute alle gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wo die geblieben sind.
Ja, toll. Aber du kannst auch irgendwelche Steine nehmen und sagen, die sind aus der Mauer. Glaub, weiß sowieso keiner.
Nein, weil du sprühst nur ein bisschen bunt an und dann.
Naja.
Du musst nur die richtige Seite nehmen.
So, der 30. November 1989 markierte einen traurigen Wendepunkt in der jüngsten deutschen Geschichte. An diesem Tag verlor Alfred Herrhausen, Vorstandssprecher der Deutschen Bank, in Bad Homburg vor der Höhe bei einem heimtückischen Bombenanschlag sein Leben. Die Explosion erschütterte nicht nur die wirtschaftlichen Kreise, sondern auch das Vertrauen in die Sicherheit der Bundesrepublik. Als charismatischer und innovativer Bankmanager genoss Herrhausen großes Ansehen. Sein überraschender Tod hinterließ eine tiefe Lücke und löste eine Welle der Bestürzung aus. Bis heute sind die Hintergründe des Attentats ungeklärt, was Raum für zahlreiche Spekulationen lässt. In politischer wie in wirtschaftlicher Hinsicht galt dieses Ereignis als Einschnitt, der schonungslos verdeutlichte, wie verwundbar und selbst hochrangige Persönlichkeiten sein können. Also der Name sagt mir das, aber mehr weiß ich auch nicht.
Gut, den Namen, also ich kenne den Typen selber, habe ich dann zu der Zeit jetzt auch nicht wahrgenommen, also dann halt bei diesem Anschlag im Zweifel, wobei ich mich da jetzt auch nicht wirklich erinnern kann, das im Fernsehen gesehen zu haben, aber ich weiß nicht, ich finde generell, also ich interessiere mich grundsätzlich so ein bisschen für das Thema RAF und da ist es natürlich, also weil der Anschlag wurde ja von der RAF durchgeführt, man weiß aber eben bis heute nicht genau, wer beteiligt war. Und das war so ausgefeilt organisiert, dass man eigentlich davon ausgeht, dass da irgendein anderer ausländischer Geheimdienst oder Militär oder sowas dran beteiligt war. Das ist dieser Anschlag, wo die also erst mit seinem gepanzerten Mercedes, weil als deutscher Bankchef fährst du wahrscheinlich immer in so einer gepanzerten Limousine durch die Gegend. Und dann wurde eine Lichtschranke ausgelöst und so ein ziemlich komplizierter Sprengsatz gezündet, der halt irgendein Metall Klumpen, sage ich jetzt mal, in die Richtung seines Fahrzeugs geschossen hat und quasi wie so eine Panzerfaust, wie so ein Geschoss halt einmal komplett durch das Auto irgendwie durch ist. Und das jetzt so sozusagen so auf die Sekunde genau zu timen, also diese Lichtschranke auszulösen, dann das zu zünden und so weiter, ja, die Geschwindigkeit des Autos zu berechnen und so weiter, das war schon ziemlich kompliziert. Deswegen geht man irgendwie davon aus, dass sie das nicht alleine gemacht haben.
Okay. Ja, wie gesagt, ich habe das gar nicht auf dem Schirm. Nur der Name sagt mir was.
Gibt so ein ziemlich berühmtes Foto, wo dieser Mercedes halt da so völlig ausgebrannt steht und so als Trümmer fällt quasi.
Kommen wir zu den positiven Dingen des Lebens. Am 1. Januar nahm ProSieben als noch recht junger Privatsender in Deutschland den Sendebetrieb auf und mischte die TV-Landschaft ordentlich auf. Ursprünglich als eine kleine Alternative zu den etablierten Programmen gestartet, entwickelte sich der Sender rasch zu einem der beliebtesten Publikumsmagneten. Maßgeblich dazu beigetragen haben Formate wie das Wissensmagazin Galileo, das bis heute mit spannenden Experimenten und Reportagen und Wasserrutschentests begeistert. Und welche anderen geilen Formate da noch für Furore sorgen, gucken wir uns wohl auch noch in den kommenden Ausgaben an. Ja, ich war eher so der RTL-Typ. Ich fand RTL cool, weil die waren so politisch unkorrekt. Also so, die sind ja wirklich im Jogginghose, haben die ja das Nachrichtenmagazin moderiert und so.
Ja?
Also Jogginghose nicht, aber schon alles sehr locker. Weg von den normalen der normalen Tagesschau-Optik und so, sondern alles schon eher so, wir sind cool, wir sind jung, wir sind hip. Es wurde ja auch damals irgendwie aus so einem kleinen Dings in Luxemburg gesendet, bevor es irgendwann nach RTL, Köln gegangen ist. Und so, ProSieben habe ich gar nicht, verbinde ich jetzt gar nichts mit. Ich glaube, mit ProSieben verbinde ich Zirkus Halligalli und Arabella Kiesbauer. Galileo habe ich nie so geguckt, war nicht so meins. Ich überlege gerade. Nö.
Ich überlege auch jetzt gerade. Das Einzige im Grunde genommen, weil ich meine hier diese ganzen Joko und Klaas-Dinger, die sind ja schon jetzt im Grunde genommen jüngere Geschichte. Also das, was ich natürlich damit verbinde, ist TV Total.
Stimmt.
ProSieben, oder?
Ja, stimmt.
Aber ich kann mich an nichts erinnern, was jetzt so in der Anfangszeit auf ProSieben gelaufen wäre. Und doofe Frage, aber gehörte Sat.1 und ProSieben schon immer zusammen oder wurde das später fusioniert?
Das weiß ich nicht. Das glaube ich.
Jetzt auch gerade ist das.
Das weiß ich nicht. Die wurden später fusioniert, glaube ich.
Weil wenn, wäre das ja schon krass, also wenn die, ich weiß ja nicht, wer sozusagen am Anfang dahinter stand, jetzt auch kohletechnisch oder so, aber dann hätten die ja schon so mehr oder weniger aus dem Nichts. Heute würde ich sagen, ist das ja wahrscheinlich so mit der bedeutendste Privatsender, ne? So,
ja.
Also gerade auch so viel jüngere Leute mit diesen ganzen Joko und
Klaas
und so, das ist ja.
Das auf jeden Fall.
Ja. Aber ja, ich kann mich sonst an ProSieben. Ich habe so ein bisschen dunkel im Hinterkopf, dass da immer geilere Filme liefen als anderswo. Also, dass die auch immer so cool.
Ja, klar. Es war das, genau. Harald Schmidt habe ich noch in Erinnerung, aber es war Sat.1. Harald Schmidt war auf Sat.1.
Ja, deswegen kam ich auch drauf, weil an Harald Schmidt habe ich auch erst gedacht, aber dann habe ich mich gefragt, war das eigentlich ja schon immer eins mit Sat.1 oder naja.
Das weiß ich nicht.
Gut, wird irgendwer in den Kommentaren wissen.
Ja. So, jetzt wird's richtig spannend. Am 21. April erblickte in Japan eine kleine graue Konsole das Licht der Welt und sollte die Videospielgeschichte entscheidend prägen. Der Game Boy. Trotz seines monochromen Displays und der für heutige Verhältnisse bescheidenen Rechenpower begeisterte der von Nintendo entwickelte Handheld seine Fans rund um den Globus. In Windeseile avancierten das tragbare Gerät zum weltweiten Verkaufsschlager und landete schließlich in Millionen von Kinderzimmern. Und nicht nur Klassiker wie Tetris sorgten für Kopfzerbrechen und Fingerkrämpfe zugleich, während Spielehits wie Pokémon ganze Generationen von Spielern fesselten. Mit seinem kompakten Format und seiner überraschend langen Batterielaufzeit war der Game Boy ein treuer Begleiter auf langen Autofahrten, im Wohnzimmer, im Wartezimmer oder heimlich unter der Schulbank. Blöd nur, dass umso weniger erkennbar das umso weniger erkennbar war, je dunkler es war, aber irgendwas ist ja immer blöd, nur dass umso weniger erkennbar war, je dunkler es war. Okay.
Später gab es ja noch einen Game Boy Color auch, ne?
Hatte genau. Und dann kam der 3DS und dann ging es ab.
Ja. Ja, krass, ich hätte jetzt irgendwie eigentlich gedacht, aber dann hätten wir ja vorher schon mal drüber gesprochen, offensichtlich, dass der schon früher rauskam, aber...
Nee, 89.
Da muss ich sagen, dass da meine Eltern mich überrascht, weil bis sonst war bei uns ja immer eher so Fernsehen und Konsolen, Zocken, immer eher nicht so ein angesagtes Thema, aber ein Gameboy hatten wir auch.
Ich hatte keinen, glaube ich. Ich hatte keinen. Ich weiß nicht warum. Ich habe ja sonst alles an Konsolen mitgekriegt, aber ich hatte keinen Gameboy. Hm. Aber habe ich auch keinen Bock drauf gehabt. Also ich fand Tetris scheiße und die mit den anderen Sachen konnte ich auch nicht so viel anfangen. Ich war eher so das Fernsehkind.
Ja, ich habe es jetzt, also ich habe auch nicht ultra viel Gameboy gezockt, aber tatsächlich so auf so längeren Autofahrten. Wir sind ja früher auch dann mit der Familie immer, weiß ich nicht, entweder nach Dänemark oder nach Italien, so schön klassisch mit dem Auto, alle Kinder hinten rein und dann das Auto bis unter das Dach voll. Und bei solchen Gelegenheiten war es natürlich schon ganz gut, so ein Ding zu haben.
Bestimmt. So, am 16. Oktober tauchte im Usenet erstmals ein Begriff auf, der heute noch in Internetdebatten für Schmunzeln oder Augenrollen sorgt. Godwins Gesetz. Formuliert vom Juristen Mike Godwin, besagt es im Kern, dass mit zunehmender Länge einer Online-Diskussion die Wahrscheinlichkeit steigt, dass jemand einen Vergleich mit den Nationalsozialisten oder Adolf Hitler anstellt. Anders ausgedrückt, je länger und hitziger das Gespräch im Netz wird, desto eher wird früher oder später eine Diskutierende die Nazi-Keule schwingen. Dieser humorvolle, provokante Verweis sollte verdeutlichen, wie schnell sachliche Argumente im Laufe von Streitgesprächen verloren gehen können. Okay, habe ich auch noch nie gehört. Ist komplett an mir vorbeigegangen.
Also gehört habe ich das irgendwie schon mal, aber ich hätte jetzt nicht erklären können, was das bedeutet. Und ja, weiß ich nicht. Also in den Diskussionen, die ich so führe, kommt die
passiert das sehr selten.
Nicht so zur Anwendung, würde ich
sagen. Das passiert sehr selten.
Aber vielleicht mehr in What's in AfD Telegram-Gruppen oder so.
Ja,
kann ich mir vorstellen.
Nee, da ja gerade nicht. Aber in linksradikalen Chatverläufen vielleicht.
Oder das.
Man weiß es nicht. Am 1. Juli 1989 startete in Berlin eine Bewegung, die später weltweit bekannt werden sollte. Die allererste Love Parade. Damals noch als kleine Demonstration angemeldet, versammelten sich gerade einmal rund 150 feierfreudige Techno-Fans auf dem Kurfürstendamm. Ihr Ziel? Frieden, Glück und hedonistischer Spaß unter freiem Himmel. Aus diesem bescheidenen Anfang entwickelte sich im Laufe des Jahres, ein gigantisches Spektakel mit 100.000, teilweise sogar über 1 Million Teilnehmern. Ich war noch nie in meinem Leben auf einer Love Parade.
Ja, aber es ist jetzt auch nicht so deine Musik, ne?
Doch. Ich habe früher richtig viel Elektro gehört.
Ja, und dann warst du nie
auf der Love
Parade? Nee. Ich meine, ich war auch nie auf der Love Parade.
Tatsächlich nie. Ich hatte aber auch keinen Bock, nach Berlin zu fahren. Also da war ich, wie alt war ich da? Da war ich 71, da war ich 18, 1989. Also da war ich gerade so 18. Und nee, ich hatte auch nie Bock auf Berlin. Also oder nicht, nee, es hört sich negativ an, so war es aber gar nicht gemeint, sondern Berlin war nie was, wo ich hinfahren wollte. Ich bin so, Schwerin war weit, Bremen, Hannover, Ostsee, aber Berlin, nee. Das war nicht so meins.
Nee, war bei mir auch so.
Außerdem haben also, die alle Drogen genommen, die Techno-Love-Parade-Leute.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich habe, also A, war das eine Zeit, wo ich halt wirklich nur Hip-Hop gehört habe. Also ich war so wirklich aber komplett into it. Ich habe es ja auch nicht nur gehört, sondern habe ja auch Graffiti gesprüht und habe mir halt irgendwie Bücher reingezogen und Filme und habe halt so diese ganze Hip-Hop-Subkultur halt so voll krass gelebt. Und da war es tatsächlich so, dass Berlin immer so ein bisschen heißes Pflaster auch war. Und man immer wenig Bock hatte, auch so in diesem ganzen Sprayer-Graffiti-Kontext und sowas, war Berlin immer eher so ein bisschen, nee, da muss man nicht unbedingt hin. Und dann war es aber auch so, dass ich zu der Zeit, also hättest du mich mit dieser Musik komplett jagen können.
Mhm.
Und später, ich habe dann ja irgendwann schon angefangen, auch elektronische Musik zu hören, aber das war 10 Jahre später oder sowas. Und dann war die Love Parade schon so verkommerzialisiert und so riesig, dass ich irgendwie gedacht habe, nee, das muss man sich nicht geben.
Nee. So. An den Kinokassen reagierte 1989 jemand, der Postleitzahlenbücher auswendig kann. Rain Man. Mehr als 6 Millionen Besucher machten diesen Film zur absoluten Nummer 1, sodass auf Platz 2 mit lumpigen 3,8 Millionen Besuchern ein Fisch namens Wanda ins Ziel schwimmt. Direkt dahinter mit nur rund 15 Zuschauer Unterschied Zurück in die Zukunft 2 und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Für Otto, der Außerfriesische auf Platz 5, bedeutet dieser Rang schon ein Jammern auf hohem Niveau, denn von den einzigen Spitzenpositionen Besucherzahlen sind 3,6 Millionen weit entfernt, aber natürlich immer noch ein Knaller. Ja, Raymond fand ich richtig cool. Den Film. Fisch namens Wanda fand ich ganz grausam, weil ich war ein Hardcore Monty Python Fan und dann war das ja einer der ersten Filme, wo ich glaube Eric Idle sozusagen raus aus Monty Pythons gegangen ist und dann halt so einen Comedy-Rotz gemacht hat mit Jane Fonda zusammen. Nee, nicht Jane Fonda, sondern Jamie Lee Curtis. weiß ich noch. Und Zurück in die Zukunft hat mich auch nicht gejuckt. Indiana Jones hat mich auch nicht genuckt. Otto fand ich lustig. Otto, der Ausweisfriesische, fand ich richtig gut.
Ja, weiß ich gar nicht mehr so genau. Also, bei mir ist es ein bisschen anders. Rain Man habe ich, glaube ich, bis heute nie gesehen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht wirklich. Ein Fisch namens Wanda finde ich super geil. Also, finde ich bis heute, ist ein geiler Film, super lustig. Zurück in die Zukunft. Ich habe solche Sachen immer nicht im Kino gesehen. Ich war eher so der Videothek-Typ. Mir war es auch scheißegal, da musste man ja, teilweise ein Jahr warten irgendwie, bis der Kram in die Videothek gekommen ist. Aber ich habe mir dann lieber eine Videokassette oder eine, ich weiß nicht, ob es damals schon DVDs gab, aber wie auch immer, ausgeliehen. Kino bis heute ist für mich nicht so das Happening irgendwie.
Nee, ich auch nicht. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht, wenn Leute laut sind. Ich mag das nicht, wenn Leute knistern, essen, etc. Ich finde das alles ganz schlimm. Plus meine Phobie, ich weiß nicht, wer da gesessen hat vorher. Nee, ist nicht meins. Und das Problem ist halt auch, ich bin ja ein Mensch, ich kann überall schlafen. Ich kann wirklich überall schlafen. Und wenn ein Film langweilig ist, schlafe ich halt auch ein. Ich bin einmal bei einer Premiere, weiß ich noch heute, Superman vs. Batman gab es. In Englisch, schon richtig Arsch, in 3D. Und ich bin einfach eingeschlafen und hab dann schön den Film verschlafen. Ja. Aber ich bin auch so ein Typ, ich gehe raus aus dem Kino, wenn ein Film scheiße ist. Und dachte auch, das kann ich machen, wir sind ja Agenturmenschen, wenn der Kunde im Raum ist, weil er das verstehen wird. Aber ich habe dadurch schon meine Beziehung zu einem Kunden kaputt gemacht.
Ja.
Weil ich nach 5 Minuten aus dem Film rausgegangen bin, weil es nicht zu ertragen war.
Ja. Mir fällt jetzt gar nicht ein, welcher, aber ich bin auch einmal, bin ich aus dem Kino aufgestanden, irgendwie nach einer Viertelstunde und habe gesagt, nee, Alter, das tue ich mir nie an. Aber ja.
Ich glaube, bei mir war es, wie hieß der Film? Entweder war das der, wo 2 Leute in einem riesigen Roboter drin sind, oder das mit den überdimensionalen Käfern, die dann.
Starship Troopers?
Ja, ich glaube, es war Starship Troopers 2 oder aber der zweite Teil von diesem Film, wo immer 2 Leute in so einem riesigen Mech drin sind, um den zu steuern.
Okay.
Auf jeden Fall, ja, ich bin nach 10 Minuten, habe ich gesagt, so, ey, sorry, die Zeit kriege ich nie wieder zurück im Leben. Und der Kunde wird es verstehen, weil er wird ja wissen, dass der Film scheiße ist. Aber er hat es nicht verstanden, er war richtig sauer, wie ich als Agentur einfach früher gehen kann. So, naja, okay.
Ja.
So ist das immer im Leben, ne? Mal gewinnt man und mal eben nicht. Ja. So, jetzt geht's ab. Deine Kategorie Musik. Welcher Song könnte wohl 2 Monate auf Platz 1 gewesen sein im Jahr des Mauerfalls?
Von, wie heißt er denn nochmal? David Hasselhoff?
Aha. Looking for Freedom vom Mann, der die Mauer eigenhändig mit seinen Händen eingerissen hat, David Hasselhoff. Danach kam The Look von Roxette sowie das Omen Teil 1 und der sexy Tanzklassiker Lambada, bei dem selbst 10-Jährige auf Dorskis-Diskos ihre Unterleiber aneinander rieben. Ja. Das ja, war kein das gutes war kein, Jahr.
Nee, das war kein
also musikalisch Jahr. Gesehen zumindest.
Und ich habe es neulich nochmal, ich weiß nicht, ich glaube, es war irgendwie eine Reportage über David Hasselhoff. Jedenfalls habe ich das neulich nochmal, gab es nochmal diesen Ausschnitt. Er ist ja, also es gab halt zur Wiedervereinigung oder zu am, ich weiß nicht, an irgendeinem dieser Tage gab es eben diese Feier am Brandenburger Tor.
Ja, genau, mit der Konzertbühne.
Genau, so wie heutzutage immer noch die Silvesterfeiern da halt sind. Mhm. So. Und dann hatten sie ihn halt irgendwie eingeladen und er war einfach nur ganz zufällig da, so, weil er halt für diesen Scheißabend gebucht war. Und rein zufällig passt jetzt halt auch noch dieser Freedom-Songtitel dazu. Und daraus hat er dann diese Legende gestrickt, dass die Leute den Song schon ein halbes Jahr vorher gehört hätten und sich Freiheit gewünscht und bla. Und er hat dann noch irgendwie eine Riesenrede geschwungen und so. Und das war so peinlich und man...
Naja.
Ja gut, aber ich meine, er hat es 2 Monate auf die 1 geschafft. Von
daher. Immerhin. Ja. Im Jahr 1989 eroberte ein kleines digitales Bauwunder die Herzen von Millionen, SimCity. Als Städtebausimulation auf Amiga und DOS verfügbar, stellte das Spiel so manchen angehenden Bürgermeister vor eine große Herausforderung. Statt Hochhäuser auf zackige Skyline-Design zu setzen, hieß es Ressourcen managen, Stromnetze bauen und natürlich für den passenden Verkehrsfluss zu sorgen. Wer es richtig anstellte, konnte sich über eine blühende Metropole freuen, die sowieso nie von einer plötzlichen Katastrophe wie Tornados oder Erdbeben verschont blieb. Habe ich gespielt, was mich da immer noch abgefuckt hat, die Spiele damals waren ja auf Disketten und die großen Spiele, also die richtig aufwendigen Spiele, die hatten teilweise 10 Disketten und wenn du installiert hast, musstest du echt Diskette für Diskette installieren. Und das war so oft so, dass eine von diesen Disketten nicht lesbar war oder sowas. Und dann hast du halt schon eine halbe Stunde installiert und dann so, die Diskette kann nicht gelesen werden. Erst habe ich so abgefuckt.
Ja. Also SimCity, als das rauskam, das hat mich richtig geflasht. Das fand ich richtig krass. So.
Ja, das war auch krass. Also sowas Komplexes und so.
Ja,
das war schon geil.
Hier ist eine richtige. Aber ich muss auch sagen, ich bin kein besonders guter Städteplaner offensichtlich.
Ich auch nicht.
Irgendwann nach irgendeiner Zeit war es dann immer so, entweder war immer meine Kohle alle, weil ich habe alles in irgendwelche kleinen Straßen oder Häuser geballert. Oder die Leute waren auf einmal irgendwie unzufrieden, weil du musstest ja auch so, ne, wie viel Steuern und so.
Ja, genau, war mir viel zu komplex.
Und also, genau, irgendwann ist mir das immer alles über den Kopf gewachsen und dann ist alles in sich zusammengebrochen. Aber ich fand, es hat mich immer motiviert, wieder so eine neue Stadt anzufangen.
Ja, ich hab's auch immer. Ich habe immer wieder neu angefangen. Ich war eher so der Wirtschaftstyp, so Hanse oder die Gilde oder wie hieß das andere?
Anno gab's das damals
schon? Nee, Anno gab's nicht. Es gab die Fugger gab's, die Gilde gab's, Hanse gab's. So, das waren so meine. So Handel machen und sowas alles, das war so meins. Das fand ich cool. SimCity, ich habe es immer nur versucht, aber ich habe es halt nie geschafft, weil ich hatte auch keinen Bock, denn war auf einmal eine Stromleitung nicht mehr da und oder das Wasser war nicht da und das hat mich einfach abgefuckt.
Ja.
So. Magnum entstand in den 1980ern. Bei Langnese Iglo, als man sich fragte, warum immer nur Kinder glücklich machen. Denn bis dahin schleckten vor allem kleine Eisfans begeistert an Sorten wie Nogger. Die gab es schon in den 1960ern. Die Marketing-Masterminds hatten aber Sorge, dass deren Zielgruppe später womöglich zu groß für Schleckvergnügen sein könnte oder schlicht in der Masse schrumpfen würden. Also musste eine verführerische Eisidee für Erwachsene her, die mal eben das klassische Kindereis in den Schatten stellt. So wurde Magnum konzipiert, größer, edler und perfekt dazu geeignet, auch den feinen Gaumen einer reifen Kundschaft zufriedenzustellen. Gesagt, getan und schon bald war Magnum in aller Munde. Als es im Jahr 1989 auf den deutschen Markt zum relativ hohen Preis von über 2 D-Mark eingeführt wurde. Magnum liebe ich. Vor allem finde ich, das ist das einzige Eis, wo man raufbeißt und es knackt. Weil die Schokolade so krass ist.
Ja. Ja, Magnum finde ich auch geil. Ich bin allerdings eher, also ich bin eigentlich am meisten Fan immer noch von dem Original Magnum. Diesen ganzen Krempel mit Mandeln und irgendwie so Nüsse aus dem, was weiß ich, vom Urwald gesammelt und mit Karamell drin und das ist alles nicht meins.
Doch, ich mag Magnum Weiß, mag ich sehr gerne, Magnum Mandel mag ich sehr gerne, ich mag eigentlich fast jedes Magnum. Hauptsache Magnum. Ich mag halt die Konsistenz und sowas alles und es ist halt auch echt lecker.
Ja.
Haben sie sehr gut gemacht. Langnese Iglo, Shoutout, geht raus. Eins in den Chat. So, THQ, kurz für Toy Headquarters, startete 1989 in den USA und machte sich rasch einen Namen in der bunten Welt der Videospiele. Ob SpongeBob Schabernack, wrestling-lastige WWE-Spiele oder düstere Action-Hits wie Darksiders oder Red Faction, das buchstäblich Wände einriss, für fast jeden Geschmack war etwas dabei. Einen besonders großen Fußabdruck hinterließ die Saints Row-Reihe, die mit frechem Humor und durchgeknallten Missionen Kultstatus erlangte. Ursprünglich wagte THQ den Sprung von der Spielzeugherstellung zu Videogames, bevor es dank zahlreichen Lizenzvereinbarungen auf Konsolen so richtig durchstartete. Bis 2013 kämpfte sich das Unternehmen durch etliche Turbulenzen und musste schließlich Insolvenz anmelden. RIP THQ. Ja, THQ ging auch noch. Also, mit denen haben wir früher auch viel zusammengearbeitet, als ich noch Agentur war.
Ja, kennen tue ich die natürlich auch. Ich glaube, ich habe aber nie wirklich groß irgendwelche Titel von denen gespielt.
Also, wenn du Shooter geliebt hast, dann hast du definitiv Red Faction gespielt, weil Red Faction war das erste Spiel überhaupt, wo du einen Ego-Shooter gespielt hast, in dem du die Wände zerstören konntest.
Nee, habe ich nicht.
Okay. Ja, und Saints Row war eigentlich einer der Vorläufer. Es war eigentlich wie GTA.
Ja, habe ich aber auch nie gespielt.
Och, Mann,
ey. Ja, ich weiß auch nicht.
Wir finden was, was du von THQ gespielt hast.
Ja, irgendein Spiel werde ich schon mal von THQ gespielt haben, aber ja. Und aber was heißt, okay, es gab die Insolvenz, weil es gibt ja heutzutage immer noch
die THQ Nordic. Ja, genau. Hat Koch Media hat THQ gekauft, also das, was übrig geblieben ist, und die Lizenzen davon gekauft. Und deswegen gibt es jetzt THQ Nordic.
Okay.
So, und die hatten schon geile Spiele. Destroy All Humans. Destroy All Humans ist von THQ. Curse of Monkey Island. Company of Heroes ist auch von THQ.
Ah ja. Ja, das habe ich gespielt.
Warhammer. Ich glaube, das war's. SpongeBob, ne. Baphomets Fluch könntest du auch gespielt haben.
Mm-mm.
Auch nicht. Ne, das war es eigentlich so an den Spielen, wo ich glaube, dass du. Also Company of Heroes, Stalker, das erste Stalker.
Nee,
Darksiders, Metro 2033.
Nee.
Titan Quest, das könntest du auch gespielt haben.
Nee.
Okay. Du bist komisch. Dann eben nicht. So. Das war's mit 1989.
Na.
Kurzes Jahr. würde ich sagen, ne?
Ja. War.
War ein wichtiges Jahr, weil ohne dem wäre heute alles anders. Ohne diesem Jahr. Ohne David Hasselhoff wäre alles anders. Ja.
So sieht's aus.
Also, bis zum nächsten Mal, wenn wir in die 90er Jahre reinsteigen.
Es wird spannend.
Es wird so gut. Auf Wiedersehen. Alright. Auf Wiedersehen. Tschüss.